kurz über das einfach eigentlich, was wir machen können. Ne? Also das, was wir sind. Aber wir können einfach nicht sein. Einfach sein. Und dazu war der Mensch geschaffen ursprünglich, einfach zu sein in der Gegenwart des lebendigen Gottes. Und für die Schaffer unter uns, natürlich sagt Gott, ich gebe dir das alles und bewahre es, bebaue es. Da hättest du genug zu tun gehabt. Und dann ist der Mensch herausgebrochen aus dieser tiefen Beziehung, aus dem einfach zu sein. Und ihr Lieben, ihr denkt vielleicht, was schwätzt der jetzt davon? Ne? Wir stellen fest, das geht gar nicht so einfach, einfach zu sein. Ich habe vor einiger Zeit, habe ich irgendwo im Schwäbischen, habe ich auch so eine Woche gehabt und am Abend, nach dem Abend kam jemand auf mich zu, der kam ursprünglich aus dem Siegerland, auch ganz, ganz fromme Gegend, auch der Pietismus ganz stark. Und wir definieren uns dann natürlich über das, was wir alles schon getan haben, auch für Gott. Und die Person saß neben mir, war auch noch ein Ingenieur bei einer ganz großen Firma in Deutschland, ne? Also größer als Pika und daher. Und hat mir dann erzählt, seine ganze Karriere, auch als Kind schon, Jugendlicher, wo er überall mitarbeitete, was er alles getan hat im Leben und was er schon alles geleitet hat. Und dann hat er eben auch noch Leitung übernommen in dieser Gemeinde, in der ich sprach, war im Kirchengemeinderat und hat erzählt und erzählt und erzählt. Und dann habe ich den Mann gefragt, wissen Sie sich eigentlich von Gott geliebt? Die Antwort wusste ich auch schon, weil die ist klar für uns. Natürlich. Weil wir kennen ja den Vers aus Johannes 3, Vers 16, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzig geborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Leben. Und dann sind wir so auseinandergegangen. Und das ist auch Frage heute für euch, ihr Lieben. Ich sage einfach du, ne? Hinterher sage ich auch sie, aber jetzt um eine Einfachheit, weil sage ich du, ne? Und die Frage ist heute Abend auch für dich selber, dein Leben, weißt du dich wirklich geliebt vom lebendigen Gott? In Anführungsstrichen nicht nur gerettet. Geliebt. Weil darum geht es nämlich auch heute Abend. Und dieser Mann, das war am Montagabend, am Dienstagabend hat der Mann mich, kam er hinterher nochmal zu mir und sagte, diese Frage geht ihm nicht mehr aus dem Kopf. Am Freitag ging ich im Wald spazieren, dort in der Gegend, und dann habe ich, als ich rausging aus dem Wald, fand ich ein Smartphone. Also für diejenigen unter uns, die Fränkisch sprechen, ein Handy. Und das lag so dort und der Mann, der mit mir dort spazieren ging, den sagte ich, du drück mal da drauf auf das Ding. Ich wusste, das ist entsperrt. Und drück da drauf und guck, wem das gehört. Und ruf die Person an. Wer sich jetzt fragt, wie geht es, die Person anzurufen, der das Handy gehört, weil er hatte keins mehr. Es gibt tatsächlich noch Festnetz. Also die Frage wäre auch erledigt. Ne? Und weil die hat man auch schon mal eine gestellt. Wie geht das? Ne? Ja, es geht tatsächlich. Es gibt noch Festnetz. Das Leben ist manchmal viel einfacher geantwortet, als wir denken. Und er drückt auf das Smartphone drauf, das war tatsächlich entsperrt. Er sagt mir, wem das gehört, dieses Ding, und ich sage, ruf den an. Und es war die Person, die ich am Montagabend angesprochen habe. Und die Person kam dann nachmittags zum Kaffee, wir saßen miteinander so am Tisch und die Person war völlig, also sprachlos tatsächlich, kein Wort gesagt. Stand nach einer Weile auf, nahm sein Smartphone und sagte Danke und ging. Und am Sonntag nach dem Gottesdienst in dieser Kirche dort, ist diese Person aufgestanden, ging nach vorne, ich stand noch vorne im Altarraum. Und fiel mir um den Hals und brach in Tränen aus und sagte, ab heute bin ich kein Christ mehr. Ab heute bin ich ein Christusmensch. Und das ist das Leben und das ist heute Abend jede Leben. Und das ist die Frage für uns alle, ob wir einfach sein können. Sein. Und beantwortet ihr das nicht zu schnell und sagt, doch, ich schon, die anderen nicht da drin, also hier drin, aber ich. Weil da sind wir auch ganz schnell dabei und beantworten uns das ruckzuck. Und dann kommt die nächste Frage. Und wir definieren uns drüber, über das praktisch, was wir alles tun können. Oder wer wir sind, natürlich, das sagte ich die Tage schon mal, aber wir definieren uns seltenst drüber, dass wir einfach sein können. Das lerne ich gerade, das hat ja alles auch biografisch einen Sinn, wisst ihr, das lerne ich gerade von unserer kleinen Enkeltochter. Die ist geboren worden mit einer großen Dysfunktion im Gehirn und körperlich. Und ich habe die Kleine manchmal so im Arm, viel zu selten, aber wenn ich sie im Arm habe, dann schaue ich sie so an und denke, Herr Jesus, das kann ich gar nicht. Einfach da liegen und mich lieben lassen von dir. Um das geht es nämlich. Ich kann was für dich schaffen, das geht. Also ich kann dir meine Liebe beweisen. Aber ich weiß gar nicht mehr, ob du mich liebst. Natürlich, von meiner Glaubenshistorie her sage ich, natürlich liebt Gott mich. Aber weiß ich nicht geliebt, ihr Lieben, um das geht's. Und das ist auch so eine Frage, die mich beschäftigt in diesen ganzen Thematiken auch, wisst ihr, mit dem, was wir haben. Das dürfen wir öffentlich ansprechen, das wird ja in der Öffentlichkeit angesprochen, auch mit der ganzen Frage, auch Kindesmissbrauch, mit. Und es ist schrecklich. Und was ist die Triebfeder in unserem Leben, ihr Lieben? Heute Abend ist unter Umständen jemand da, und ich spreche ganz offen diese Abende, ihr Lieben, hat, und du merkst, du bist einfach dysfunktional in deiner Sexualität. Kann auch sein. Und das weiß aber keiner. Das soll auch niemand wissen. Und ich komme damit nicht zurecht. Also mit anderen Worten würden manche vielleicht dann sagen, ich, oder vielleicht jemand über sich selbst, ich bin da krank. Und ich weiß da nicht raus. Ich habe schon viele Bücher gelesen, ich habe schon dies und das gemacht. Ich weiß da nicht raus. Und es geht auch um ein gesundes Christsein, ihr Lieben. Um ein gesundes Christsein. Um das geht es doch. Es geht auch nicht um ein Theater. Und es geht auch nicht, dass man irgendwelche kulturellen und traditionellen Dinge erfüllen muss. Und dann habe ich das erfüllt und dann bin ich richtig. Und merke innerlich, ich bin gar nicht richtig. Weil es so ist in unserem Leben, wie es Friedrich Bodenschwing schrieb in seinem kleinen Weihnachtsbüchlein, der Knacks. Das ist ein kleines Kind in diesem Behindertenheim, in den betlischen Anstalten, sagte, wir haben alle einen Knacks. Und das ist gar nicht so einfach zuzugeben, dass wir alle einen Knacks haben. Und den tragen wir mit uns rum. Und heute sagte ich jemandem, der größte Knacks, den wir wirklich haben, ist unser Misstrauen gegenüber Jesus. Wir trauen ihm zu, dass er uns in die Ewigkeit bringt. Aber wir trauen ihm nicht zu, dass er die Gegenwart in der Hand hält und in der Gegenwart wirkt und handelt in meinem Leben. Das trauen wir ihm oft nicht zu. Da kommen wir auch mit unserem Aberglauben. Und wir würden vielleicht sagen heute Abend, nee, abergläubisch bin ich nicht mehr. Ich habe kein Talisman, ich lese kein Horoskop, macht man alles nicht. Ne? Ich lese jeden Tag, jeden Morgen ganz brav meine Losung und mein Lehrtext. Und dann starte ich durch ins Leben und jemand sagt zu mir, du, der Herr Jesus sagt in dieser Situation, und dann kommt bei mir der Aberglaube. Ja, aber meine Situation ist eine andere. Wisst ihr? Ja, aber meine Situation ist eine andere. Und ich glaube, wenn der Herr Jesus heute leben wird, das sagen mir Leute, die sagen, sie kommen in die Ewigkeit. Und die sagen mir, ich glaube, wenn der Herr Jesus heute leben wird, lebt er denn heute oder lebt er nicht heute? Das ist doch auch mal eine gute Frage. Ne? Der Gründer da, oder das war gar kein Gründer, der Fackelträger, aber auf ihn beruft sich das, dass er der Gründer war, der Fackelträger, der Major Ian Thomas, der hatte mal gesagt, der Herr Jesus, he is alive and he is well. Also er ist am Leben und ihm geht es echt gut. Also der Einzige, dem es auf jeden Fall nicht schlecht geht, ist der Herr Jesus. Und er ist immer gegenwärtig, ihr Lieben. Allein wenn wir schon sagen, komm in unsere Mitte, o Herr. Es kann oft so sein, wisst ihr, wir beten das sogar. Und dann leben wir aber und denken und glauben, wie wenn er nicht in meiner Mitte wäre. Wie wenn er irgendwo ist, der Herr Jesus. Und ich müsste ihn jetzt erst hier einladen, damit er wirklich kommt. Aber Christusmenschen leben doch von dieser Aussage, von dieser Tatsache, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Überall, zu jeder Sekunde, jeden Atemzug bin ich bei dir. Und selbst bei denen bin ich, die überhaupt nichts mit mir zu tun haben wollen, weil ich der Gott bin, der allgegenwärtig ist. Mittendrin. Und das ist eher etwas, wisst ihr, was mich in letzter Zeit beschäftigt, dieses wirklich Gesunde. Dieses Gesunde auch in unserem Glauben. Weil ich sagte es am Anfang der Woche, was sollen denn diese ganzen Menschen, die aus diesen verschiedensten Regionen der Welt kommen, was sehen die? Was sehen die? Wenn sie Christusmenschen treffen, was erleben sie, wisst ihr? Was erfahren sie? Jeder Mensch hat eine Ausstrahlung, ob wir das jetzt wollen oder nicht. Ja? Manche sagen, oh, heute ist ganz schlecht, weil ich habe heute einen Döner gegessen, schlechte Ausstrahlung. Ja? Aber um die Ausstrahlung geht es nicht. Und Christusmenschen, die haben von Christus her die Zusage, dass sie eine Christus-Ausstrahlung haben. Und das ist natürlich etwas, das auch umkämpft ist, möchte ich mal so sagen. Ja, umrungen im Leben. Und der Herr Jesus sagt im Johannesevangelium, Kapitel 7, in Vers 38 und sagt, wer an mich glaubt, wie es die Schrift gesagt hat. Wie es die Schrift sagt. Deswegen ist es günstig, wenn wir als Jesus-Leute uns mit der Schrift auch wieder beschäftigen. Also wenn du es nicht mehr tust, ne? Tu es wieder. Wie es die Schrift sagt. Das sagt der Herr Jesus, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das aber sagt er von dem Geist, den die empfangen sollten, welche an ihn glauben. Denn der Heilige Geist, war noch nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Aber dann, als Jesus verherrlicht wurde und zum Vater ging, dann hat er gesagt, dann bekommt ihr den Heiligen Geist. Und das ist ja eine gewaltige Botschaft. Gewaltige Botschaft. Also das ist letztendlich die Ausstrahlung von Christus Menschen, wisst ihr? Ist einfach da. So ein bisschen das Bild auch von so einer Quelle, an die wir manchmal gerne gehen, wenn wir in die Berge gehen oder ins Fichtelgebirge oder im Frankenwald gibt es ja auch Quelle, ne? Da gehst du hin und das Wasser läuft einfach. Es läuft einfach. Und manche sind so schlau und gehen da hin und füllen dann ihre Flaschen auf. Weil sie sagen, es kostet eh nichts. Nö, schmeckt auch gut, ne? Heilsam. Mache ich. Und das ist der Gedanke auch, der dahinter steckt. Das geschieht einfach, sagt Jesus. Es geschieht einfach. Und so ist auch die Frage eben, diese Hauptsache gesund oder lebendig, wir tun ja extrem viel auch für unsere, ist ja so, körperliche Gesundheit. Die Deutschen sind bekannt dafür, tatsächlich in Europa das Volk zu sein, das am meisten Arztbesuche hat. Auch interessant. Und das liegt ein Stück weit ein bisschen an unserem Wesen. Das ging einher mit der Thematik auch von Sorgen, sorgenlos oder sorglos zu sein. Und ich sagte das an diesem ersten Abend und sagte dann auch, dass Leute bei mir saßen in einem Gespräch, da verstarb jemand und das war eigentlich gar nicht bewusst, dass, warum verstirbt die Person, die hat sich so gesund ernährt. Und hat auch alles richtig, hat wirklich alles richtig gemacht, alle Arztbesuche, alles. Und dann plötzlich stirbt die Person. Das kann doch nicht sein. Doch das kann sein, weil die Bibel uns sagt, den Menschen ist gesetzt, einmal zu sterben. Und danach kommt das Gericht. Wir hatten das gestern Abend. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen. Dass wir klug werden. Das war diese Thematik, intelligent zu sein oder klug. Es ist natürlich toll, wenn der Mensch intelligent und klug ist. Und merkt, dass er endlich ist. Und das, was ich sage und tue, ist endlich. Aber ich habe mich dem übergeben, der der unendliche Gott ist. Der Mensch ist klug, sagt die Schrift. Der das erkennt und anerkennt, dass es da jemand anders geben muss, der der souverän über allem ist. Wenn ich das souverän wäre, das wäre schrecklich. Ich wäre es zwar gerne noch. Aber der Souverän ist der lebendige Gott. Und wer anders sollte der Souverän sein, als der, der sagt, siehe, ich war tot, doch ich bin lebendig. Jesus Christus. Er ist der Souverän. Weil die Schrift uns auch sagt, im Philipperbrief einmal, dass sich alle Knie beugen müssen vor Christus und bekennen müssen, dass Christus der Herr ist. Alle. Er ist der Souverän. Und er steht über allem. Und diese Thematik eben, dieses gesund, Hauptsache gesund oder Hauptsache lebendig. Und wir haben jetzt im Oktober haben unseren lieben Freund beerdigt in Schladming. Der war Koch am Tauernhof. Ein feiner, feiner Bursche. Und ich hätte seiner Frau gewünscht, dass er noch leben darf, weil sie hat niemanden mehr, tatsächlich. Er hat keine Verwandtschaft mehr. So ist es manchmal im Leben. Kurz vorher, ein paar Wochen vorher, ist ihre Mama noch verstorben. Und dann haben wir ihn noch besucht in der Klinik hier in Deutschland. Und ich saß so neben ihm und wir waren tiefe, extrem tiefe Freunde. Sowas von Liebe in diesem Menschenleben unglaublich, eigentlich unglaublich tatsächlich. so viel Zuneigung, die dieser Mensch geben konnte, so viel Aufrichtigkeit, so viel Warmherzigkeit. Und wir haben alle gebeten, oft natürlich. Und er musste gehen. Und das Interessante war, die Bergvölker, die sind ja schon ein bisschen anders gelagert. Ne? Und vor allen Dingen die in den Hochalpen leben, die haben viel zu tun oft mit Tod, auch durch die Berge, durch Lawinen und durch irgendwelche Unglücke. Die sind der Natur manchmal, könnte man sagen, ein bisschen näher. Nicht unbedingt Gott, aber der Natur. Ne? Und dann laufe ich da bei der Beerdigung, laufe ich an den Grabstein vorbei, von einem jungen Mann, der im Berg geblieben ist. Und da steht auf diesem Grabstein drauf, Gottes Wille kennt kein Warum. Das fand ich spannend. Habe ich noch nie gelesen auf einem Grabstein. Und jetzt wäre es interessant gewesen, natürlich die Eltern kennenzulernen. War es Zynismus? War es gewisse Glaubenshärte, dass man das nicht fragen darf? Oder war es tatsächlich dieses Gehaltensein in dem, der das Leben ist? Christus. Und viele haben natürlich auch über unseren Freund gesagt, du, das ist nicht, was Gott will. Also Gott will nicht, dass du an Krebs stirbst. Gott will nicht, dass du dies. Gott will. Es ist immer so eine Spannung, wisst ihr. Und es kommt ja mehr und mehr auch auf, ja, gerade in der westlichen Welt. Also wir haben ja dieses sogenannte Prosperity Gospel, dieses Health and Wealth, also dieses Reich und Gesund. Und wer richtig glaubt, der hat Kohle und der ist auch gesund. Und das ist tatsächlich so, es wird dann so auf die Spitze getrieben, dass wenn du noch einen Schnupfen hast, kannst du nicht richtig glauben. Du musst sofort gegen den Schnupfen beten und wenn er nicht weggeht, ist irgendwas in deinem Leben nicht richtig. Was ist es, die Liebe vom Vater, sagte ich mal jemand, der im Rollstuhl sitzt und Parkinson hat. Und mir dann sagt der Heinz, das liegt daran, dass ich zu wenig glaube. Und ich der Person sagen musste, sag mal, glaubst du wirklich, dass es die Liebe von unserem himmlischen Vater ist, dass er dich im Rollstuhl sitzen lässt, weil du zu wenig glaubst? Glaubst du das wirklich? Und es geht vielleicht ein bisschen einher mit diesen Worten, das Buch der Sprüche ist ja spannend, ne? Da steht mal in Kapitel 17, Vers 22, ein fröhliches Herz fördert die Genesung. Ein niedergeschlagener Geist dörrt das Gebein aus. Und in Kapitel 15 steht dieses Wort in Vers 13, ein fröhliches Herz macht das Angesicht heiter. Aber durch ein betrübtes Herz wird der Geist niedergeschlagen. Und das ist ja das, was wir heute haben, gerade in unserer Gesellschaftsform, in der wir leben. Und nicht nur wir, sondern die Amerikaner. Wir haben am Bodenseehof gearbeitet. Leute, da kommen junge nordamerikanische, wie sie sagen würden, gläubige Jesusmenschen und haben schon ihre Dosen an Pillen dabei, um die Sachen zu schlucken, weil sie schon depressiv sind mit 18. Mit 17 schon die erste Depression hatten und dies und das von jenes. Das ist interessant. Und ich möchte es gar nicht mal abstreiten, wisst ihr. Diese Welt ist so, wie sie ist. Und das macht mit Menschen auch was. Und die Unsicherheit. Das macht was mit jungen Menschen, wenn die in einer Ehe, in einer Familie aufgewachsen sind, abergläubig, Mama gläubig, alle in einer tollen Gemeinde und dann plötzlich Papa nimmt eine andere Frau, Mama nimmt einen anderen Mann, dann geht Papa in eine andere Gemeinde, Mama geht in eine andere Gemeinde und dann müssen wir uns entscheiden, wo wir hingehen, dann gehen wir da mal mit und dann erleben wir, dass der Papa wieder eine andere Frau hat, weil der Herr Jesus ihm das gesagt hat, ne? Da musste er verrückt werden. Ich sage es jetzt mal so salopp. Da musste er Das muss ja irgendwas mit einem machen. Und es muss ja irgendwas mit einem machen, wenn ich 2 Stunden lang singe, damit wir fröhlich sind, und dann gehe ich raus und treffe eine unfröhliche Welt, und die Leute, mit denen ich gesungen habe, die sind genauso unfröhlich, wie sie gekommen sind. Und es hat sich nichts verändert. Das macht was mit jungen Menschen. Die denken schon drüber nach. Also geschieht was. Und also Hauptsache gesund oder lebendig. Und ich kann das sagen, weil meine Freunde immer zu Grabe getragen haben, er war lebendig. Und als er in der Klinik lag in Salzburg, lag ein junger Arzt neben ihm, in etwa die gleiche Krankheit gehabt wie er. Und dieser junge Arzt sagt zu ihm, mit diesem Gott will ich nichts zu tun haben, so also bloß auf, mit Religion, boah. Und ich bin immer dankbar, dass ich sage, ich bin kein Vertreter von der Religion. Das ist mir auch mal bewusst geworden. Ich vertrete nicht die christliche Religion bisher, sondern wir sollen Zeugen von Christus sein. Zeugen von Christus. Und das durfte ich meinem Freund sagen, weil er sagte auch, er wollte es natürlich gut machen und richtig machen, auch mit den Menschen. Und ich sagte ihm, du, wenn du in diesem Krankenhaus bist, wir glauben an dieses Wort, was Christus sagt. Die, die an mich glauben, aus deren Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Da wird eine Ausstrahlung da sein. Das kann man nicht erklären, das kann man auch nicht machen. Das ist einfach da, weil Christus gegenwärtig ist. Und es war doch dann interessant, dass dieser junge Arzt, der auch eigentlich todsterbenskrank war, dann zu meinem Freund sagte, also mit Religion möchte ich ja nichts zu tun haben, aber ich würde jetzt mal fragen, was ist da eigentlich in Ihren Herzen, weil ich spüre in diesem Zimmer irgendetwas, das ist so anders. Und dann hat er in seiner ganzen Bescheidenheit, in seiner ganzen Liebe, und er war echt ein Philanthrop, ein Menschenliebhaber, hat ihm einfach gesagt, ist der Herr Jesus in mir. Und es hat diesen jungen Arzt so bewegt, dass er sagte, ich muss von diesem Jesus hören. Von dem muss ich hören, offensichtlich. Also es geht ums Leben, ihr Lieben. Und die sind gesund, die leben in den Augen Gottes. Wir können vieles nicht erklären und werden wir auch nicht erklären. Und diese vielen Krankheiten, die da sind, außer dass wir den Sündenfall haben und dass die Welt gefallen ist und durcheinander geraten ist. Und dass selbst Ärzte an Betten stehen und sagen, oh meine Herren, ich komme da nicht mehr weiter. Und es auch nicht erklären können. Aber wir haben Christus, und da geht es in so einem wunderschönen Bericht im Neuen Testament, ging es darum, eine große Menge ist ihm gefolgt. Er hat, ein Mann kam und sagt, mein Töchterlein liegt in den letzten Zügen. Und dann hat sich in dieser ganzen Menge hat sich eine Frau aufgemacht, die sagte, ich bin jetzt so lange schon blutflüssig, und für sie war das praktisch, sie war völlig ausgestoßen. Mit dieser Frau, die durfte sich nirgendwo hinsetzen. Nirgendwo. Die war nirgendwo mehr zu Hause. Und die hat alles, alles ausgegeben, um wieder irgendwo zu Hause zu sein. Irgendwo wieder angenommen zu sein. Irgendwo wieder anzukommen. Irgendwie das mal wieder zu erleben, dass mich jemand in Arm nehmen kann und sagt, es ist so schön, dass du da bist. Hat sie nicht mehr erfahren. Weil jeder, selbst die Leute, die es gerne getan hätten, die wären sofort unrein gewesen. Und dann hört sie von Jesus. Und Und dann hat sie sich mitten unter das Volk gemischt. Und hat sich dann von hinten so ein bisschen wahrscheinlich ganz, ganz schüchtern und bescheiden irgendwie überlegt, wie mache ich das jetzt? Ich denke mal, wenn ich den anlangen würde, wenn ich irgendwie nur, da gibt es so ein schönes Lied, nur den Saum deines Gewandes. Und ich glaube, wenn ich das anfassen würde, dass da so viel Liebe drin, da ist so viel Kraft in diesem Jesus. Der ist so anders als all die anderen Leute in unserer jüdischen Religion. Der ist so aufrichtig, der ist so liebend, ist durchdringend für die Menschen, die ihm begegnen. Und ich glaube, wenn ich den Sound seines Gewandes berühren würde, das könnte was Großes bewirken in meinem Leben. Und dann hat sie es auch geschafft, hat sich gleich wieder verstohlen unter die Menge gemischt. Unter Umständen auch, weil sie Jesus auch nicht in Schwierigkeiten bringen wollte, weil sie hat ja, die Unreine hat den Reinen angefasst. Und ja, Jesus dreht sich um und sagt, wer hat mich jetzt berührt? Die Jünger sagen, Mensch, es sind so viele Leute da, wie immer. Große Party, volle Kapelle, Jesus. Wenn du kommst, ist immer was los. Wie sollen wir wissen, wer dich berührt hat? Kann jeder dich berührt haben? Und ich fand es so schön, dass die Schrift uns sagt, und er sah sich um, nach der, die das getan hat. Jesus wusste schon, wer ihn berührt hat. Weil er sich umschaute nach der, die ihn berührt hat. Und er wollte sie rausholen aus dieser Masse. Aber die Frau kam mit Furcht und Zittern, weil sie wusste, was an ihr geschehen war, und warf sich vor ihm nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit. Er aber sprach zu ihr, Tochter, dein Glaube hat dich gerettet. Und er sagte ihr, geh hin in Frieden und sei von deiner Plage gesund. Und ich finde es so tief, dieser Gedanke, wisst ihr, diese Tiefe, die sie im Herzen hatte, und das ist immer wieder dieses Geheimnis, das wir immer durch die Schrift durchlesen, da waren Menschen, die haben nur noch diesen einen, wenn man heute so will, Strohhalm. Christus. Und dieses Bild hat mich echt beeinflusst und beeindruckt. Und es beeindruckt mich jeden Tag mehr, wenn ich vor dem Bild sitze. Komm gerne ein bisschen eher und schau mal einfach dieses Bild an. Diese segnenden Hände, die durchbohrt sind. Aus lauter Liebe. Ich kann dir das alles nicht erklären, das Leid. Ich kann dir den Schmerz auch nicht erklären. Und für dich ist es unerklärlich, dass ich mitten reinkam in dieses Leid und mitten rein in diesen Schmerz. Es ist unerklärlich, ihr Lieben, dass der Schöpfer des Himmels und der Erde uns etwas mitgibt, was die Juden auch schon wussten in Jesaja 53, das wir oft an Ostern lesen werden, dieses Lamm Gottes. Um unsere Willen ist er verwundet worden. Und unsere Krankheit lag auf ihm. Und es muss eine höhere Dimension haben, diese Krankheit, als in Anführungsstrichen. Verstehe es nicht verkehrt. Ja. Es ist so schwer, wenn man so im Krankenbett schließt. Und du wolltest einfach nur, dass der Freund wieder aufsteht. Und ich werde nie mehr mit ihm laufen gehen. Und es war einfach so schön, mit ihm zu laufen. Aber es wird nie mehr sein. Und wenn jetzt einer sagt, Heinz, in der Ewigkeit wird es so sein, dem wird es auch nicht so sein. Da müssen wir das gar nicht machen. Da werden wir miteinander Jesus bestaunen. werden miteinander vor ihm sein und staunen und Gott preisen über seine unendlichen Treue und dass er uns durchgebracht hat. Wie sie jemand mal sagte, Gott hat uns keine ruhige Überfahrt versprochen im Leben, aber er hat uns eine sichere Ankunft versprochen. Zu Hause in seiner Herrlichkeit. Und darum geht es auch in diesen Berichten, wisst ihr, wenn Jesus diesen Menschen erstmal im jüdischen Volk begegnet. Eine Schwierigkeit besteht manches Mal bei uns, dass wir dann alles, was erstmal primär mal tatsächlich fürs jüdische Volk da war, dieses Wort der Propheten wird wahr. Wir sehen es, wir können es anfassen, sagt mal der Johannes. Wir haben es gesehen und wir haben es mit unseren Händen betastet. Das Wort des Lebens. Das ist unglaublich. Und so waren immer wieder diese Zeugnisse auch im jüdischen Volk. Und es hat die Frau durchgetragen. Es hat sie gepackt auch. Da gehe ich hin. Und Christus ehrt den Glauben. Warum? Weil der Glaube, also der Glaube, ihn ehrt. Die Frau ging nirgendwo anders hin. Der Herr Jesus sagt einmal in Lukas Evangelium Kapitel 18, sagt er, wenn der Sohn des Menschen wiederkommen wird, was sucht er dann? Ich sage euch, wenn der Sohn des Menschen kommt, wird er auch den Glauben finden auf Erden? Also Glauben finde ich schon, sagt der Herr Jesus, das ist klar. Aber den Glauben. Und das Wort, das hier steht, bedeutet für diesen rettenden Glauben. Du bist der Heiland, du bist der Messias, Christus. Den Glauben. Der Glaube, der sich alleine tatsächlich auf ihn berufen kann und auch nur noch berufen möchte. Den Glauben. Den Glauben, den Zinzendorf in einem Lied so ausgedrückt hat, Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und mein Ehrenkleid. Damit will ich vor Gott bestehen, wenn ich zum Himmel werd eingehen. Damit. Und das ist in Gottes Augen jemand, der wirklich gesund ist. Gesund. In seinem Verhältnis gegenüber seinem himmlischen Vater. Das ist jemand, der lebendig ist. Das ist lebendiger Glaube. Der drückt sich erstmal in dieser tiefen Gewissheit aus. Dieser lebendige Glaube. Weil das Wort, das Jesus benutzt für Leben, das ist nicht nur eine Zeitspanne, sondern das ist auch ein Qualitätsbegriff. Also dieses Leben muss etwas anderes sein, als das wir zwangsläufig unter Leben verstehen. Wir haben immer eine Zeitspanne im Kopf. Das Leben war zu kurz. Aber der Herr Jesus sagt uns in seinem Wort, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen einzig geborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Also es ist nicht zu kurz, sondern da beginnt etwas, sagt die Schrift. Es beginnt etwas. Und es ist nicht etwas, das du erst empfängst irgendwann, sondern du hast es jetzt, es beginnt jetzt. Und es hat nicht nur einfach nur diesen Gedanken mit der Ewigkeit, sondern es ist ein Qualitätsbegriff, der sich in dem ausdrückt, wenn wir Menschen dann sagen, wie diese Frau, das reicht mir, wenn ich nur dich anrühre, Jesus. Ich nenne es mal so, ja. Wir werden ihn heute nicht mehr berühren. Aber es reicht mir, wenn du mich berührst, Christus, in meinem Herzen. Du musst mich berühren. Damit mein Blick immer wieder konstant ausgerichtet wird auf dich. Du musst mich berühren. Jesus, der du sagst in deinem Wort, das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Und ich werde. Und das ist für mich, ein bisschen habe ich so überlegt, wisst ihr, das ist eine so Sache, wenn ich zu einem Riesenfest eingeladen werde und ich muss nichts mitbringen. Gar nichts. Nur mich selbst. Und die Offenbarung beschreibt es, dieses Riesenfest mit einem Hochzeitsfest. Das ist dieses Qualitative, diese Ewigkeit. Auf das leben wir zu. Das ist dieses Leben. Und dann werdet ihr dabei sein, sagt die Schrift. Und die Schrift sagt, lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben. Denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau hat sich bereit gemacht. Seine Frau ist die Gemeinde, die Braut. Und es wurde ihr gegeben, sich in feine Leinwand zu kleiden, rein und glänzend, denn die feine Leinwand ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Und diese Gerechtigkeit, das ist letztendlich Jesus Christus, weil der Apostel Paulus sagt, und davon ging er aus, weil er das selbst erfahren hat in seinem Leben, dieses Verändernde, das er zum Ausdruck bringt im 2. Korintherbrief und schreibt es nieder für die Menschen der damaligen Zeit und für uns, denn ist jemand in Christus, in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Das Alte, das wird krank, wisst ihr. Und wenn wir dann in der Auferstehung sind, dieser neue Leib, der wird nie mehr krank, weil es eine Welt sein wird, sagt uns die Offenbarung, die ohne Tränen und ohne Leid und ohne Geschrei sein wird. Zu diesem Leben lädt uns Christus ein. Zu diesem Leben, von dem der Apostel sagt, es ist alles neu geworden. Das alles aber kommt von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat, durch Jesus Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Weil nämlich Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, indem er ihnen ihre Sünde nicht anrechnete und das Wort der Versöhnung in uns legte. So sind wir nun Botschafter für Christus, und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt, eigentlich herzlich einlädt. So bitten wir nun stellvertretend für Christus, lasst euch doch versöhnen mit Gott. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. In ihm. Ich muss nicht versuchen, vor Gott gerecht zu werden, sondern in ihm. Das ist Qualität. Die Versöhnung, dieses Wort, bedeutet eigentlich etwas, das völlig unterschiedlich ist, wird wieder zusammengesetzt. Wir haben ja viele Enkel, ja, mittlerweile habe ich 8 Enkel schon und das 9. ist auf dem Weg, on the way. Und das finde ich so witzig, wenn die da manchmal mit Puzzleteilen da rum sind. Ne? Die sind eigentlich ziemlich schnell fertig. Die hauen mal drauf, boom, passt. Passt irgendwie rein. Ne? Und ich sage, nee, es passt eigentlich nicht. Doch, Opa, es passt. Ne? Machen wir mal das andere weiter. Also etwas, das gar nicht passt, bedeutet dieses Wort Versöhnung. Ist passend gemacht worden. Und nicht, indem Gott auf uns draufschlägt, sondern indem es sich in Jesus Christus ans Kreuz hat schlagen lassen. Und wer das glaubt, wer dem vertraut im Herzen, das ist das Geheimnis in sich selbst. Das wird man nennen die Bibel von neuem geboren. Wenn er nicht von neuem geboren wäre, sagt der Herr Jesus einem Mann, dessen feiner Mensch war, der Nikodemus. Und ihm sagt er, Nikodemus, wenn du nicht von neuem geboren wirst, so wirst du das Reich Gottes nicht sehen. Du hast kein Blick dafür. Fand ich auch interessant. Und das zweite Mal sagt der Herr Jesus dann zu ihm, so wirst du nicht eingehen ins Reich Gottes. Aber das erste Mal sagt er, du wirst es nicht sehen. Du hast keinen Blick dafür. Aber dann kommt dieser Blick. Wenn das Unpassende passend gemacht wurde, wenn ich merke als Mensch, ich passe nicht zu diesem heiligen Gott, aber Christus hat mich passend gemacht durch sein Blut. Und das bedeutet Leben. Und diese Menschen, die haben in allerlei, in allem Leid, das uns alle nicht erspart hat. Wir haben gestern das tolle Lied von Prediger 3 gehört, von The Birds von das Geld, die das Lied da letztendlich gesungen haben. Und dieses, es hat alles seine Zeit. Geboren werden, sterben. Lachen und weinen. Aufbauen und abreißen. Es hat alles seine Zeit. Und wenn ich dann Psalm 31 dazu nehme, der mir sagt, meine Zeit steht in seinen Händen. Wenn ich das glauben darf, wenn ich das tief im Herzen tragen darf, meine Zeit, Christus, auch die Zeit der Tränen, auch die Zeit, wisst ihr, der tiefsten Tiefen, in denen ich gar nichts mehr glauben kann, steht in deiner Hand, Herr Jesus. In der Hand dessen, von dem ein feiner Prediger im Schwäbischen Ludwig Hofacker hieß er, er ist mit 31 Jahren verstorben, sagte einmal, wenn ich nicht mehr glauben kann, spielt keine Rolle, weil Christus glaubt für mich. Und wenn ich nicht mehr beten kann, spielt auch keine Rolle, weil Christus betet für mich. Das Unpassende ist passend gemacht worden. Und dem vertrauen zu dürfen, das bedeutet, dieses Leben zu haben. Und diesen Menschen sagt die Bibel auch zu, freut euch im Herrn. Und der Apostel sagt, und abermals sage ich, freut euch. Aber er sagt nicht, freut euch über alles Chaos. Das sagen ja auch manche, ne? So ein bisschen so salopp daher, boah, jetzt ist dir das passiert, du kannst Halleluja sagen, dass dir das Schlimme passiert ist, weil Gott macht ganz bestimmt was Tolles draus. Ne? Es kann manchmal tatsächlich gut ankommen, aber allermeist kommt es nicht gut an. Aber der Apostel sagt, freut euch in dem Herrn. In dem Herrn wisst ihr, er ist mittendrin auch in diesem Tal der Todesschatten. In dieser langen Wüstenwanderung, die es manchmal so gibt im Leben. Und manche Menschen müssen ganz schön in der Weit wandern. Tatsächlich. Und das bleibt uns nicht erspart, dass wir oft die meisten Wege tatsächlich alleine gehen müssen. Es ist schön, wenn wir liebe Jesus-Menschen an unserer Seite haben, die einfach ein Stück mitgehen, aber manche Tiefen kann niemand mitgehen, wisst ihr? Das geht nicht. Aber Christus, der ist es schon gegangen und geht wieder mit. Und das war die Motivation für Apostel Paulus, wenn er Philipper 4 nimmt und sagt, freut euch im Herrn. Und abermals sage ich, freut euch. Die Schrift wird uns sagen in Nehemia Kapitel 8, wird uns die Schrift sagen, die Freude am Herrn ist eure Stärke. Nicht die Freude an den Lebensumständen. Die Freude am Herrn, der Herr des Lebens ist, der euch vom Tod zum Leben berufen hat. Das ist eure Stärke, die euch hält und die euch trägt. Und es ist ein tiefes Wort. Schaffe uns Hilfe im Drangsal, Menschenhilfe ist ja nichtig, sagt der Psalmist. Und es heißt nicht, ist nichts wert, aber letztendlich führt es mich nicht durch die Talsäule. Schaffe mir Hilfe. Und wer anders als der, der durch alle Drangsal gegangen ist, Christus. Und er weiß, was das bedeutet. Und er weiß es noch auf einem anderen Qualitätslevel, weil er ohne Sünde war. Und die Frau, die zu Jesus kam, die durfte es auch erleben. Dieses Leben. Der Herr Jesus sagt zu ihr, geh in Frieden hin. Dieses Wort bedeutet eigentlich, ist dieses Wort, das man manchmal so sagt, aus dem Hebräischen heraus, dieses Shalom. In den Shalom gehen. In den Shalom. Und das ist ein Wort, das ist ein extrem tiefes Wort natürlich, wie die meisten Worte der Bibel. Das hat auch etwas damit zu tun, dieses Wort, dass es einen Menschen wirklich wohl werdet. Also er ist wirklich reich an dieser Mensch. Reich in ein Leben in Jesus. Reich an Frieden Gottes. Reich, weil mir das himmlische Reich aufgeschlossen wurde. Reich. Und in dem darf ich leben. Dieses Wort bedeutet auch so viel wie, dass es Gesichtszüge erhält, sogar. Also diese Niedergeschlagenheit, dass plötzlich in so einem Leben etwas ist, dass ich jetzt sagen muss, jetzt lach doch mal. Komm, jetzt hast du doch Jesus im Herzen, jetzt kannst du auch mal lachen. Nee, da kommt eine Freundlichkeit in dem Leben dieser Menschen, das, und es ist so, das habe ich schon so oft in der Seelsorge erfahren dürfen. Und damit möchte ich schließen mit diesem Bild, wisst ihr, Lieben. Ich habe schon oft gesagt, wir arbeiten auch in Serbien, meine Frau und ich, wir arbeiten in Situationen, die wir eigentlich gar keine wissen. Und ich habe in so einer riesen Roma-Siedlung, das war ein Müllberg, da lebten die Menschen, über 70% der Menschen waren unheilbar an Krebs erkrankt, die Erwachsenen wie die Kinder, durch die toxischen Stoffe, die dort waren. Die hatten eine kleine Hütte dort, das war ihre Gemeinde, schimmelig und ich sah eine Frau laufen auf diesem Roma-Settlement, in dieser Siedlung, und die war ungefähr 200 Meter weg von mir. Vielleicht noch ein bisschen mehr, ich habe es nicht ausgemessen. Aber gut 200 Meter war sie weg. Und mit dem Mann, mit dem ich da lief, sagte ich plötzlich zu ihm, ist diese Frau, kennt diese Frau Jesus da vorne? Und er sagt, ja. Woher weißt du das? Hast du die jemals getroffen? Und von dieser Entfernung habe ich etwas Schönes gespürt in dem Leben dieser Frau, aus dem Leben dieser Frau. Das war jetzt keine Lichterscheinung. Und dann habe ich diese Frau getroffen und wir sprachen mit ihr. Es war eine Frau, die ich im Weihnachten dann nochmal treffen durfte. Da war sie so ein Schuss schwer krebserkrankt, hat vier kleine Kinder gehabt. Ihre kleine Hütte ist noch niedergebrannt gewesen, kurz vorher, Weihnachten. Also wir machen auch viel aus Weihnachten, was eigentlich mit Weihnachten gar nichts zu tun hat. Ja, Jesus weiß, was es ist, in einer abgebrannten Welt hineinzukommen. Und nicht kuschelig, sondern irgendwo in der Pampa, in nirgendwo, in der Krippe. Er weiß, was das bedeutet. Und dann habe ich damals den Leuten gesagt, das hier ist die Hölle auf Erden. Und ich vergesse nie mehr die Augen dieser Frau, die mich zu sich bat und mir dann übersetzen ließ, wir benötigen hier keine besseren Lebensumstände. Wir benötigen kein sauberes Wasser und wir benötigen keine besseren Lebensumstände. Wir brauchen ein neues Herz, das nur Jesus schenken kann. Und natürlich wünschen wir so Menschen auch bessere Lebensumstände. Und die Frau wusste, dass sie stirbt. Sie wusste, dass ihre Kinder zurücklassen wird. Alle vier Kinder leben jetzt mit Jesus, sind in feinen Familien untergekommen. Und es sagte mir die Frau noch kurz nachdem ihre kleine Hütte abgebrannt war und ihr Mann, den sie hatte, durchgebrannt ist mit dem Geld, das die Kinder erbettelt haben auf der Straße. Und diese Frau hat Leben gehabt. Leben. Frieden. Frieden Gottes. Shalom. Und ich gehe manchmal aus diesen Settlements weg, ihr Lieben. Und wenn ich rausgehe, mache ich kein Hehl. Bin ich froh, dass ich rauskomme. Aber dann stehe ich manchmal an der Straße und frage mich, Herr Jesus, du siehst mein Herz. Ist dieser Friede tatsächlich, den ich da gefunden habe, ist der gegenwärtig? Und wenn nicht, dann lass ihn gegenwärtig werden. Und lass mein Leben von dem geprägt sein, von deinem Leben. Und dieser Mensch ist in den Augen Gottes ein gesunder Mensch. Gesund durch den Heiland, den Herrn unseres Arztes. Und das kann trotzdem auch beinhalten und tut es auch oft, ihr Lieben, dass wir für Menschen beten. Dass der Herr Heilung schenkt. Ich habe das gerade vorher noch gesagt, ich bin in eine Situation hineingekommen von einer Person, die schweren Unfall hatte und kaum mehr atmen konnte und. Und ich sagte dann den Leuten, die mit der Person am meisten zu tun haben, warum geht ihr nicht hin und tut es, was die Bibel sagt? Wir gehen an das Bett und beten, salben die Person und schauen, was der Herr Jesus macht. Und tatsächlich ist es jetzt über die Jahre so geworden, dass es besser geworden ist in dem Leben dieser Person. Sie ist immer noch am Rollstuhl gefesselt, aber plötzlich kann ganz anders denken, ist einen fröhlichen, wachen Geist bekommen, freut sich an Jesus. Und dann denke ich manchmal, ja, dann tun wir doch das ganz einfach. Der alte Pfarrer, der hat hier manchmal gesagt, auch Heinz, die Menschen brauchen nur ein bisschen Chincharasabu. Es muss ein bisschen blitzen und funken und donnern, dann sind wir zufrieden. Aber das meiste geschieht einfach. Es geschieht einfach. Ohne, nicht spektakulär. Die Frau ging auch wieder weg. Die Leute haben nicht alle geblöd. Wow, Heilungsgottesdienst. Nee, die haben es gar nicht mehr wahrgenommen. Aber der Herr Jesus hat sie wahrgenommen und hat ihr Leben geschenkt. Und sie war gesund im Herzen gegenüber ihren Schöpfern. Was für eine wunderbare Einladung. Und auch so durch diese Welt zu gehen, ist dir mit dieser Gewissheit, du lebst in mir, Christus, und eine Herrlichkeit, die will strahlen in diese Welt. Und es tut es auch. Bitte. Lieber Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass es so ist, wie wir es in der Schrift sehen und wie du es selber sagst. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Wie diese Frau, die einfach kam, nichts nirgendwo anders mehr hin konnte und auch nicht mehr wollte. Auf diesen Punkt bestimmt auch geschaffen wurde, endlich diesen Messias kennenzulernen, diesen Heiland, den Herrn, unseren Arzt. Der unser krankes Herz heilt, wie es der Jeremia mal ausdrückt, Herr, wenn du mich heilst, dann werde ich heilen. Und wir benötigen es, lieber Jesus Christus, dass du unser Herz heilst, unser Denken heilst, dass wir Menschen sein dürfen, die einfach sein dürfen. Und in deiner Liebe uns geborgen wissen dürfen und aus dieser Liebe heraus auch in dieser Welt agieren dürfen. Danke, dass du dieser liebende, treue, ewige, auferstandene Christus bist. Der gute Hirte. der mit uns auch durchgeht, durch dieses tiefe Tal der Todesschatten, aber der unseren reichen Tisch bedeckt hat, das Haupt gesalbt hat und der uns zuspricht, wenn unser Herz dir gehört. Gutes und Barmherzigkeit werden dir folgen dein Leben lang und du wirst bleiben im Haus des Herrn immer da. Amen.